Wie gut, dass er gut ist, oder? Zwei sind begeistert. Hammer. Wie gut, dass er gut ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen, euch im Haus zu haben. Auch per Livestream großartig, dass ihr dabei seid, von wo auch immer ihr zugeschaltet seid. Ein guter Morgen, um im Haus Gottes zu sein und mit Gottes Familie Gott zu feiern, oder? Und als ich heute Morgen reinkam, ist mir mal wieder bewusst geworden, dass all das, dass Gemeinde nur funktioniert, wenn da Menschen sind, die ihre Zeit, ihr Talent, ihre Gaben hinein investieren und das CCC zu dem machen, was es ist. Und ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. An die, die dafür sorgen, dass hier immer sauber ist. An die, die dafür sorgen, dass ein Gottesdienst möglich ist. Und alle die anderen. Ihr seid meine Helden und ich freue mich, Teil davon zu sein. Und vielen Dank. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, ich kann dir versprechen, da ist noch ein Platz für dich. Auch wenn es manchmal aussieht, als ob wir alles im Griff hätten, ist noch Platz. So, herzliche Einladung. Und wir kommen heute zum Ende der Predigtserie Geben aus Gnaden. Und es ist irgendwie mal was Besonderes, eine Predigtserie abzuschließen. Und bringt auch zugleich einen gewissen Druck mit sich. So alles nochmal einzutüten, nichts zu vergessen oder irgendwie die Zeit zu überziehen, weil das kann man nicht mehr auf nächste Woche verschieben. Und in diesem Sinne steigen wir gleich ein. Ich möchte mit folgender Gedankengeschichte starten. Ich habe wieder angefangen, Bedienungsanleitungen zu lesen. Und ich sage euch auch, warum. Vor ein paar Jahren haben wir eine Kaffeemaschine gekauft. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe es während der Begrüßung an einem Sonntag erzählt, dass unsere Kaffeemaschine nach wenigen Wochen keinen Kaffee mehr gemacht hat. Und jetzt kommt der Rest der Geschichte. Ich habe dann die Woche darauf den technischen Support angerufen. Der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Und dann habe ich mich geärgert, aber letztendlich schweren Herzens diese Kaffeemaschine wieder eingepackt und zurückgeschickt. Und nur so nach kaffeelosen Wochen habe ich mich gefreut, als die Kaffeemaschine endlich wieder zurückkam. Und ich habe mich auf meinen ersten Kaffee gefreut. Und ich war auch neugierig, was denn das Problem war. Irgendjemand sonst auch neugierig? Was war kaputt? Wurde was getauscht oder habe ich vielleicht eine ganz neue Maschine bekommen? Also Maschine angeschlossen, hat einwandfrei funktioniert, der Kaffee war lecker. Und dann habe ich mich hingesetzt und einen Bericht zur Fehlerursache gelesen. Und ich war etwas peinlich berührt. Denn da stand ungefähr Folgendes: Maschine kontrolliert und gereinigt. Und ein Serviceplan mit unterschiedlichen Reinigungsschritten haben sie mir auch beigelegt. War meine erste Kaffeemaschine, die mehr Aufmerksamkeit brauchte, als Wasser nachzufüllen und Kaffeesatz zu leeren. Und ich habe es nicht für nötig gehalten, die Bedienungsanleitung zu lesen und wusste nicht, dass man eine Maschine reinigen muss. Vielleicht ein kleiner Trost, der technische Support kam ja auch nicht auf die Idee, dass das das Problem sein könnte. Gut, man kann das jetzt auch anders auslegen, aber lassen wir. Aber seitdem funktioniert die Maschine und wird gehegt und gepflegt. Und vor ein paar Tagen habe ich festgestellt, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht und der keine Bedienungsanleitung liest. In dem Gespräch sagte der Gegenüber, dass er seit 7 Jahren ein Auto hat und erst vor kurzem zufällig festgestellt hat, dass das Auto eine Funktion hat, die er gar nicht kannte. Und ich kann euch nicht sagen, welche Funktion es war und ob sie lebensverändernd war, aber sie war bereits seit 7 Jahren in seinem Auto und er wusste es nicht. Und daher habe ich angefangen, wieder Bedienungsanleitungen zu lesen. Und vielleicht sehe ich schon den einen oder anderen, der heute Nachmittag die Bedienungsanleitung aus dem Auto holt und sie mit als Bettlektüre ins Haus nimmt. Und vielleicht fragst du dich, was will er mir damit sagen? Ich löse auf. Ich bin davon überzeugt, beziehungsweise wir sind davon überzeugt, dass die Bibel so eine Art Bedienungsanleitung für unser Leben ist. Dass sie Prinzipien beinhaltet, die unser Leben reicher und gefüllter machen. Dass die Bibel trotz ihres Alters und trotz dessen, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben, heute noch Gültigkeit hat und heute noch in unseren Alltag spricht. Und manchmal scheint es so trivial zu sein, ein anderes Mal unmöglich, weil es irgendwie manchmal nicht so unserer menschlichen Natur entspricht. Und dennoch erlebe ich es immer wieder, dass es heute noch gilt. Dass das, was Gott uns durch die Bibel sagt und mit auf den Weg gibt, hilfreich für unsere Ehen ist. Hilfreich für Kindererziehung. hilfreich im Umgang miteinander und so viel mehr. Und genauso hat die Bibel so viel zum Thema Geld zu sagen. Oder vielleicht auch gerade besonders viel. Wenn wir das Thema Geld und Besitz finden in so viele Bibelstellen ihre Gültigkeit. Ich habe mal ein paar Eckpunkte mitgebracht. Jesus hat zum Beispiel mehr über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle. 15% seiner Predigten enthalten Belehrungen übers Geld. In ungefähr der Hälfte seiner Gleichnisse wird Geld erwähnt. Und in der ganzen Bibel gibt es ungefähr schätzungsweise 2000 Verse, die über Geld sprechen. Und bei schätzungsweise 31.000 Versen insgesamt sind das ungefähr 6% für alle, die Zahlen lieben. Und das ist schon eine Menge, wenn man bedenkt, dass so manches andere Thema vielleicht gerade mal eine Handvoll an Bibelstellen gibt. Und das Ziel der Bedienungsanleitung ist immer das Produkt, in dem Fall unser Leben besser zu verstehen und kennenzulernen. Gut damit umzugehen und es so zu leben, wie es sich der Erfinder vorgestellt hat. Alle Funktionen zu kennen und am Ende auch das Beste aus dem Produkt rauszuholen. Und in diesem Sinne möchte ich uns einladen, dich auf das Thema Geld und Finanzen und Besitz einzulassen, auch über diese Serie hinaus. Und ich glaube, keiner von uns kann sagen, das betrifft uns nicht. Weil jeder von uns hat etwas mit Geld zu tun. Auch wenn es nur Taschengeld ist. Und daher umso wichtiger, dass wir Gottes Gedanken verstehen und sie in unser Leben implementieren. Und Mara hat es schon mal gesagt, und ich möchte es nochmal ganz gerne vorne anstellen, es geht nicht darum, dass wir oder Gott dein Geld brauchen. Und wir jetzt erstmal Druck aufbauen wollen. Sondern vielmehr geht es um dein Leben und Gottes Gedanken für dich. Und ich würde gerne heute in eine Bibelstelle mit euch eintauchen, die so an den letzten Sonntag anknüpft und heute Morgen mit euch in 2. Korinther Kapitel 9 schauen. Ganz kurz zum Hintergrund. Der 2. Korintherbrief wird von Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und die Korinther hatten bereits vor einem Jahr angefangen, für die Gemeinde in Jerusalem eine Sonderspende zu sammeln, hatten es allerdings nie zum Abschluss gebracht. So dass Paulus in diesem zweiten Brief sie nochmal ermutigt, das Projekt zu Ende zu bringen. Und motiviert sie in Kapitel 9 erneut, sich an der Sache zu beteiligen und sie im zweiten Anlauf nur noch zu Ende zu bringen und über die Linie zu ziehen. Und dann lesen wir jetzt 2. Korinther 9 ab Vers 6. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Und allein diese paar Verse haben so viel Potenzial, über Geld und unseren Umgang damit nachzudenken. Und ich möchte heute Morgen gerne zwei Punkte herauspicken und sie besonders betonen. Und das erste ist, Gott ist ein Gott des Überflusses. 2. Korinther 9, Vers 8, ich lese es nochmal. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und in der anderen Übersetzung der Elberfelder steht, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Liest sich großartig, oder? Und dabei ist Korinther 9, Vers 8 nur ein Beispiel, die uns ein Bild von einem Gott malt, der im Überfluss gibt. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich immer wieder einen Gott, der im Überfluss geben möchte, der gerne gibt, der so viel gibt, dass ich darüber hinaus habe, mehr als genug, um mit anderen zu teilen. Und zugleich stelle ich fest, dass Gottes Überfluss sich irgendwie so von unserem Denken, von meinem menschlichen Überflussdenken unterscheidet. Vielleicht denke ich, na, wenn ich safe bin, Haus abbezahlt, Kinder versorgt, neues Auto, Rücklagen auf dem Konto, Gehaltserhöhung, dann bin ich bereit zu geben. Dann kann ich mich um andere kümmern. Dann lebe ich im Überfluss. Von dem, was ich nicht mehr brauche, will ich gerne was abgeben. Aber das ist nicht der Überfluss, von dem Gott hier spricht. Und wer schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs ist, hat bestimmt schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt, dass Gottes Gedanke und seine Prinzipien unserem menschlichen Denken manchmal widersprechen. Man könnte auch sagen, dass er unser Denken auf den Kopf stellt. In Lukas 6, Vers 38 sagt Jesus zum Beispiel, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständiger, großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Oder Sprüche Vers 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wer gibt, der wird bekommen. Passt nicht in mein Denken. Wer zu viel spart, wird ärmer. Passt nicht in mein Denken. Und ich glaube, hierin steckt ein Reich Gottes Prinzip, ein Geheimnis, das einen gewaltigen Unterschied in unserem Leben machen kann. Und sich so sehr von unserem Denken, von unseren Erwartungen unterscheidet. Und wenn wir von Gott reden, der im Überfluss gibt, müssen wir unbedingt die Reihenfolge beachten. Zuallererst. Lukas 6, Vers 38 beginnt mit dem Wort gebt und ihr werdet bekommen. Sprüche 11, Vers 24 beginnt mit wer großzügig gibt. Der erste Schritt liegt also immer bei mir. Ich gebe. Punkt. Und das gerne und nicht aus Zwang. Und es ist erstmal egal, ob ich was zurückbekomme oder nicht. Ich gebe. Auch weil nicht zuletzt alles, was ich habe, mir von Gott geschenkt wurde. Von ihm bekommen habe. Und lass mich an der Stelle eine Sache kurz klarstellen. Gott ist kein Automat. Oben 50 Cent rein, unten Kaugummi raus. Wie früher an den Kaugummiautomaten. Kennt sie noch irgendjemand? Ja, die guten alten Zeiten. Gott ist auch kein Anlageprodukt, das Zinsen verspricht. Ich gebe 10.000 Euro und bekomme nach 10 Jahren viel mehr. Wird nicht funktionieren. Ja, es stimmt, in das Reich Gottes zu investieren, ist die beste Investition, die wir tätigen können. Wenn allerdings unsere Motivation ist, etwas zu bekommen und Profit daraus zu schlagen, dann können wir es sein lassen. Wird nicht funktionieren. Ich gebe gerne. Egal, ob ich etwas bekomme oder nicht. Und dann tritt Gott auf den Plan und fängt an, im Überfluss uns zurückzugeben und zu segnen. Nicht, weil er müsste, sondern weil es sein Charakter ist. Weil er ein liebender und ein gern gebender, im Überfluss gebender Gott ist und es ihm entspricht. Und in all den Bibelversen sehen wir dann auch, damit, wozu, damit wir noch großzügiger geben können. Und letztendlich entsteht ein Kreislauf des Gebens und des Segens. Und letztendlich, Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir möchte, sondern für dich möchte. Für dich will. Sodass nicht nur der Empfänger, sondern auch der Gebende gesegnet wird und es ihm zugute kommt und er ihn im Überfluss segnet. Und ich glaube, das ist eine Verheißung. Wenn wir bereitwillig und großzügig mit der richtigen Motivation geben, wird Gott uns nicht nur das zurückgeben, was wir gegeben haben, sondern darüber hinaus. In geistlichen, in emotionalen, in materiellen Aspekten, da ist Überfluss an Liebe, ist Überfluss an Glaube. Da ist Überfluss an Hoffnung, an Frieden, Bereitschaft zu helfen und Weisheit an Dingen, die gar nicht so viel mit Finanzen zu tun haben. Aber unser Leben wird so viel lebenswerter und reicher durch ihn. So dass wir wieder Dinge weitergeben dürfen. Und dieser Überfluss sich in all unsere Lebensreiche bezieht. Und in all dem schwingt eine Frage mit. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich dein Versorger bin? Dass ich in der Lage bin, mich um dich zu kümmern? Auch wenn das bedeutet, Wege zu gehen, die menschlich gesehen keinen Sinn ergeben. Jobs anzunehmen, die vielleicht unterbezahlt sind, aber ich dann am richtigen Platz bin. Auf Geld zu verzichten, damit ich Zeit habe für meine Ehe, für meine Familie oder für Aufgaben in der Gemeinde. Vertraust du mir? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Es ist bereits alles in deiner Hand. 2. Korinther 9, Vers 10. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Und ich mag dieses Bild. Gott ist es, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Weil zum einen Paulus hier Gott als den großen Versorger anerkennt. Er ist es, der gibt. Was immer wir zu geben haben, alles, was wir haben, kommt von ihm und wurde uns zuerst von ihm geschenkt. Und das andere gefällt mir, dass Paulus hier Brot und Saatgut trennt. Das Brot als etwas für den Bauern, für das alltägliche Leben, für seine täglichen Bedürfnisse. Das, was ihn heute und jetzt nährt und versorgt. Und das Saatgut als etwas, mit dem der Bauer arbeiten darf, kann, soll oder muss, weil erst wenn die Saat ausgesät wird, kann sie zur vollen Entfaltung und Bedeutung kommen und blüht auf und bringt Frucht. Und gleichzeitig stellt Paulus auch den Zweck klar. Gott schenkt uns diese Dinge, um Gutes zu tun, um großzügig zu sein. Und wenn das tatsächlich stimmt, dass wir alles in unserer Hand haben, ein paar praktische Schritte, uns auf den Weg dahin zu begeben. Das erste verschafft dir einen Überblick. Um herauszufinden, was du in deiner Hand hast, ist es gut, sich einen Überblick zu verschaffen. Was kommt rein, was geht raus, wohin geht mein Geld? Wann hast du zum letzten Mal deinen Kontoauszug angeschaut? Und ich meine wirklich angeschaut. Und wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder gestaunt, wohin unser Geld fließt und es uns gar nicht bewusst war. Erst vor ein paar Monaten habe ich festgestellt, dass die abgeschlossene Reiserücktrittsversicherung von 2018 ein jährliches Abo war und jährlich abgebucht wurde. Und klar könnte man sagen, Reiserücktrittsversicherung ist doch sinnvoll, auch gerade mit Kindern. Ja, bestimmt. Aber da ich nicht mal wusste, dass ich eine habe, ihr seid da bestimmt besser organisiert als wir manchmal. Aber um zu wissen, was in deiner Hand ist, brauchst du einen Überblick. Und dabei ist es egal, ob du das handschriftlich machst oder mit einer Excel-Tabelle oder mit einer App, rückwirkend oder im Laufe der nächsten Monate. Vielleicht machst du es monatlich, vielleicht reicht es dir einmal im Jahr. Und da gibt es bereits eine Menge Tools und es gibt auch Menschen, die da echt Spaß dran haben. Vielleicht kennst du jemanden, den du um Rat fragen kannst. Ich glaube, in all dem ist es viel entscheidender, als das beste Tool zu finden, was zu finden, was zu dir passt. Anstatt irgendeine tolle und komplexe Methode und der neueste Trend, die dich nicht abholt und du es am Ende dann doch nicht tust. Und wenn du einen Überblick hast, das bringt mich zum zweiten praktischen Gedanken. Erstelle ein Budget. Du kennst deinen aktuellen Stand deiner Finanzen, dann kannst du jetzt ein Budget erstellen und die Richtung für die Zukunft einstellen. Was will ich ändern? Wohin möchte ich mein Geld geben? Wofür spare ich? Und so weiter. Und ein Ansatz kann das 80-10-10-Prinzip sein, wobei ich es gerne umdrehe in 10-10-80. 10% Saatguten oder wir nennen es auch Zehnten, 10% sparen und 80% Brot für tägliche Bedürfnisse. Warum 10-10-80? Ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Gehalt bekommen habe und dachte, ich habe jetzt so viel Geld im Vergleich zum Taschengeld vorher und keine Ausgaben, dank Hotel Mama, sodass ich am Ende des Monats nicht nur 10% geben will, sondern alles, was überbleibt. Ich wollte wirklich großzügig sein. Und nach kurzer Zeit, was soll ich sagen, habe ich festgestellt, dass am Ende des Monats nichts über war. Und ich habe umgestellt. Zuerst den Zehnten zu geben, dann zu sparen und mit dem Rest zu leben. Und was soll ich sagen, von diesem Moment an hatte ich am Ende des Monats meistens Geld über. Und lass mich kurz ein paar Gedanken zum Prinzip des Zehnten weitergeben. Der Zehnte ist ein biblisches Prinzip, welches Gott eingeführt hat, um die Leviten, ein Stamm unter den 12 Stämmen Israels, zu versorgen. Weil dieser Stamm dazu berufen war, im Dienst des Herrn zu sein, sozusagen die damaligen Pastoren und Diener im Haus Gottes. Und dann lesen wir in 3. Mose 27, Vers 30, ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchte ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn, bestimmt. Und dieses Prinzip zieht sich durch das Alte Testament bis hinein ins Neue Testament. Als Jesus zum Beispiel Folgendes zu den Pharisäern sagt, Matthäus 23, Vers 23, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Und letztendlich bestätigt Jesus hier dieses Prinzip des Zehnten. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Und die wichtigeren Dinge nicht vernachlässigen. Der Zehnte ist keine Erlösung. Der Zehnte ist, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Wenn wir Gott unseren Zehnten zurückgeben, ist das das größte Statement, das wir machen können. Und wir sagen damit und übertragen ihm die Hoheit und Autorität über unser Leben und über unsere Finanzen. Und indem wir den Zehnten geben, segnen wir die anderen 90%. Beziehungsweise er segnet die anderen 90%. Und dabei geht es Gott nicht um die Menge. Es ist egal, wie viel wir geben. Ob wir von unserem Taschengeld 50 Cent geben oder als Manager 50.000 Euro. Und das Prinzip des Zehnten ist Gott so wichtig, dass wir die Erlaubnis haben, ihn auf die Probe zu stellen. Und das begeistert mich. Maleachi 3, Vers 10 sagt er, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, also in deine Gemeinde, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und auch hier lesen wir von Gott, der im Überfluss geben möchte. Und zugleich die Einladung, ihn zu prüfen, ob er zu seinem Wort steht. Und wenn du vielleicht auf dem Weg bist, dieses Prinzip neu für dich zu entdecken, so lädt dich Gott hier ein, ihn auf die Probe zu stellen. Und es ist egal, ob du mit 1, 2, 5 oder gleich 10% startest und dich langsam steigerst. Es ist deine Chance, Gottes Segen im Überfluss zu erleben. Und dieses Prinzip 10, 10, 80 ist auch kein Gesetz, sondern vielmehr eine Richtlinie, die sich bewährt hat und angepasst werden darf. Manchmal haben wir es nicht geschafft, 10% zu sparen. Und ein anderes Mal haben wir mehr gespart. Und das Gleiche beim Zehnten. Vielleicht ist dein Schritt, mit 1, 2 und 5% zu starten. Oder auf 11, 12, 15 zu erhöhen. Und das nicht aus einem Muss oder einem Druck, sondern eine Reaktion auf Gottes Segen auf deinem Leben. Und es gäbe noch so viel zu sagen, 2000 Bibelverse, aber ich möchte mit dem letzten Gedanken das Budget abschließen. Über den Zehnten hinaus fordert uns Gott manchmal zu einer Sonderspende heraus. Wie zum Beispiel Paulus das auch gerade bei den Korinthern gemacht hat, eine Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Und das können so unterschiedliche Dinge sein. Ein Patenkind in Uganda, Missionare, irgendwelche Werke oder vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld zu segnen und ihnen einfach Gutes zu tun. Und manchmal hat Gott mir etwas aufs Herz gegeben und dann habe ich angefangen, auf mein Konto zu schauen. So mal ganz ehrlich. Und je nachdem, wie es aussah, ist es mir leicht oder schwer gefallen. Manchmal habe ich es sogar verpasst zu geben. Und irgendwann habe ich mich so geärgert, dass ich angefangen habe, einen monatlichen Beitrag zur Seite zu legen. Sozusagen ein Segenskonto unter Tagesgeldkonto, das mir die Freiheit gibt, auf solche Impulse zu reagieren. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ein Segen zu sein. Und ein dritter und letzter Gedanke zum praktischen Punkten, was bereits in deiner Hand ist. Geld ist nicht immer die Lösung. Ich erlebe mich dabei, wenn ich Menschen in Not sehe, mein erster Gedanke ist, ihnen Geld zu geben. Aber manchmal ist das gar nicht die beste Lösung. Nicht das, was Menschen eigentlich brauchen. Und das erinnert mich an eine Begebenheit in Südafrika. Dort gibt es solche selbsternannte Parkplatzwächter. Also du parkst dein Auto an der Straße und die Jungs und Mädels passen auf dein Auto auf. Und dafür gibst du ihnen am Ende des Parkens so eine kleine Obolus, was in die Hand. Und am einen Abend waren wir in der Pizzeria und so ein Junge, ich schätze 12, 14 Jahre, hat auf unseren Mietwagen aufgepasst. Und Esther und ich haben die Pizza nicht ganz geschafft und haben uns den Rest einpacken lassen und kamen dann mit dieser Pizzaschachtel raus und sind diesem Jungen begegnet und er fragte uns, ob er nicht auch ein Stück Pizza haben könnte. Und als wir ihm dann die ganze Schachtel in die Hand gedrückt hatten, fing nicht nur an, seine Augen zu leuchten, sondern er hat gleich noch seine Kumpels eingeladen und mit ihm die Pizza geteilt. Und in seinen Augen haben wir gesehen, das war sein Moment, das Highlight seines Abends. Diese Pizza, die letztendlich für uns Überfluss war, aber für ihn war es so ein Segen. Und das erinnert mich immer wieder daran, dass wir mehr in unserer Hand haben als nur Geld. Unsere Zeit, unsere Erfahrung, unsere Freundschaft, unser Wissen, eine Einladung, ein Gespräch, ein offenes Ohr und so viel mehr. Und ich würde gerne zum Schluss kommen. Unser Wunsch ist es, dass diese Serie uns einen Einblick in Gottes Perspektive gibt, wie er Finanzen sieht. Die letzten drei Sonntage haben so ein kleines Fenster geöffnet, wie Gottes Plan für unser Leben aussieht. Und es geht um so viel mehr als das Geben. Die Frage, vertraust du mir? Die Verheißung, dass Gott mich überreich segnen möchte. Das Wissen, dass alles von Gott kommt und wir gut mit dem Anvertrauten umgehen sollten. Und letztendlich auch die Chance, ein Segen zu sein, in Gottes Liebe für andere sichtbar zu machen. Und wie das bei Bedienungsanleitungen so ist, erst wenn wir uns selbst aufmachen und es versuchen und testen, finden wir heraus, ob das, was da drin steht, auch wirklich wahr ist, ob es funktioniert. Weil Lesen und Wissen alleine reicht nicht. Und dazu möchte ich uns herzlich einladen, Schritte zu wagen. Und welchen Bereich es dich auch immer gerade betrifft oder angesprochen hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass unser Geben einen Unterschied machen wird. Im Leben von anderen, aber auch in deinem Leben. Und das ist eine Reise, bei der wir heute den ersten oder nächsten Schritt gehen dürfen. Und Gott lädt uns ein, mit ihm und mit dem zu arbeiten, was in unserer Hand ist. Die Gelegenheit, Gutes zu tun, sie sind bereits vorbereitet und sie werden kommen. Und in all dem ist Jesus uns ein Vorbild, der alles gegeben hat, der nichts zurückgehalten hat, der sein Leben für dich und für mich am Kreuz gegeben hat, damit wir frei sein können, damit wir zu Gott, dem Vater, kommen können und ihm begegnen können, der uns jeden Tag neu mit Gnade begegnet und uns Hoffnung gibt, damit wir ein Leben in Freiheit und Fülle leben können, weil er alles gegeben hat. Und so würde ich gerne zum Ende beten und dich einladen, mit dabei zu sein. Jesus, danke, dass du alles gegeben hast. Danke, dass du am Kreuz dein Leben gegeben hast für meins. Danke, dass du der bist, der den Himmel öffnet, dass Segen fließen kann. Und danke, Gott, dass die Bibel heute noch zu uns spricht. Dass sie so eine Anleitung für unser Leben ist, die heute noch Gültigkeit hat. Und dass wir das immer wieder erleben, wie das, was darin steht, dass es wahr ist, dass es funktioniert, dass es unser Leben bereichert und erfüllt. Und ich glaube, Gott hat viele in unterschiedlichen Punkten angesprochen, heute Morgen oder auch in den letzten Sonntagen, was dieses Thema Geben für dich bedeutet, was dein nächster Schritt ist. Und wie wäre es, wenn wir so einen kurzen Moment nehmen, wo wir das in unserem Herzen festmachen? Zu sagen, Jesus, das, was du, wo du mich herausfordern möchtest, das, was mein nächster Schritt ist, ich möchte es festmachen und daran glauben und ich möchte es jemandem erzählen und ich möchte es in Realität kommen lassen. So nimm doch einen kurzen Moment mit deinem Jesus, um das einfach festzumachen. Jesus, danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Danke, Gott, dass wir Mut haben, den Schritt zu wagen. Danke, dass du sagst, dass Gelegenheiten kommen werden, Gutes zu tun und dass wir vorbereitet sind, deinen Segen weiterzugeben, deine Liebe weiterzugeben, deine Hoffnung weiterzugeben, deine Freude. Und nicht drüber nachdenken zu müssen, sondern zu wissen, Gott, du bist gut. Du bist der, der im Überfluss gibt und der reichlich gibt. Danke, dass du so gut bist, Gott.